Wir starten in den Mai mit einem, wie ich persönlich finde, extrem passenden Thema, nämlich der Arbeit. Klar, der 1. Mai ist noch nicht lange her und je nachdem, wie schnell ihr diese Episode hier hört, sogar nur wenige Stunden oder Tage. Uns interessiert in diesem Monat ganz besonders der Arbeitsmarkt. Ist er doch der Rahmen für jede und jeden von uns? Ich bin Christian Bollert, grüße euch und würde sagen, machen wir uns doch mal direkt an die Arbeit.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Schauen wir doch zu Beginn einmal von ganz oben auf den Arbeitsmarkt. Da treffen wie auf allen Märkten Angebot und Nachfrage aufeinander. Und in dem Fall sind es Menschen mit ihrer Arbeitskraft und Unternehmen mit Arbeitsplätzen. Und wir alle haben das ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erlebt, das kann sich auch ganz schön schnell mal ändern. In den 2000er Jahren zum Beispiel hat Deutschland noch mit Massenarbeitslosigkeit gekämpft und seit einigen Jahren dominiert der Fachkräftemangel in fast allen Branchen den Markt, also ganz andersrum. Und jetzt, seit dem russischen Angriffskrieg und der folgenden Wirtschaftskrise, sprechen wir auch hier im Podcast immer mal wieder über einen doch ziemlich angespannten Arbeitsmarkt, also auch wieder eine neue Entwicklung. Und dann gibt es ja auch noch gesellschaftliche Debatten und Forderungen, wie zum Beispiel Work-Life-Balance oder auch die Vier-Tage-Woche. Zum Start schauen wir einmal auf einen ganz konkreten Fall, nämlich den internen Arbeitsmarkt des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer. Nachdem der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson 2023 einen radikalen Umbau und die Streichung von 7000 Stellen, größtenteils übrigens im Management, angekündigt hat, wandelt sich das Unternehmen ziemlich deutlich. Unter dem Titel Dynamic Shared Ownership organisiert der Konzern seine Arbeit und deren Verteilung neu. Die Beschäftigten sollen damit mehr Freiheiten bei der Verteilung und Gestaltung von Projekten bekommen. Unterstützung gibt es dabei auch von künstlicher Intelligenz. Ein entscheidender Mann für diesen immensen Wandel ist Manuel Smukalla, denn er ist bei Bayer Head of Skills Intelligence and Talent Flow. Und in der aktuellen Brand 1 wird er als jemand beschrieben, der eine sehr konkrete Idee hat, wie das alles funktionieren kann. Und deshalb freue ich mich, dass er in dieser Episode des Podcasts zu Gast ist. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Herr Smukalla.
Hallo, ich freue mich ja auch.
Das Ziel von Ihnen ist, dass nicht mehr der Konzern die Mitarbeiter zur Arbeit führt, sondern die Mitarbeitenden sich selbst zur Arbeit führen. Warum?
Ja, vielleicht fange ich erstmal ein bisschen an zu erzählen, wie wir auf die Idee gekommen sind, überhaupt so einen internen Arbeitsplatz oder internen Marktplatz zu kreieren. Wir müssen immer mehr stärker realisieren, dass wir Plattformen haben wie LinkedIn oder auch andere Plattformen, die viel mehr über unsere Mitarbeiter wissen wie wir selbst. Jetzt kann man sagen, na, ist das ein Problem? Naja, das ist dann ein Problem, wenn ich als Unternehmen, so wie Sie richtigerweise beschrieben haben, eine Transformation, die wir Dynamic Shared Ownership nennen, wo es uns gelingen soll, zukünftig Mitarbeiter auf Mission Critical Teams zu staffen. Wenn ich nicht weiß, was die Mitarbeiter können, dann wird das relativ schwierig zu tun. Das heißt, erstmal die Transparenz zu kreieren, was für Fähigkeiten wir im Unternehmen haben, war sozusagen der erste Schritt, bevor wir zu dem zweiten Schritt kommen, den Sie gerade beschrieben haben, dass wir Talente stärker zur Arbeit führen. Wenn wir diese Transparenz haben, dann ist genau die Idee, eben stärker zu einem Modell zu kommen, wo der Mitarbeiter selbst entscheidet, an welchen Projekten möchte ich denn mitarbeiten? Was ist etwas, woran ich auch Begeisterung empfinde? Und genau das versuchen wir mit dem Talent Marketplace bei Bayer zu lösen.
Und wie kann das ganz konkret gelingen mit diesem Talent Marketplace? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wie funktioniert es? Wie ist der Anfang? Erstmal bitten wir sozusagen den Mitarbeiter selbst, sein Mitarbeiterprofil auf der Plattform, auf unserem Talent Marketplace anzulegen. Das heißt, er gibt ganz klassische Mitarbeiterdaten an, wie was hat er vorher gemacht, was hat er für eine Historie, was hat er für eine Ausbildung, aber eben auch, was für Fähigkeiten sind es, die den Mitarbeiter auszeichnen. Sobald ich mein Mitarbeiterprofil kreiert habe, was sozusagen die Grundlage von Talent Marketplace ist, gehen wir hin und nutzen die Informationen, um den Mitarbeiter über Möglichkeiten, die er sonst intern niemals transparent sehen würde, ihn auf Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Ich beschreibe das immer so ein bisschen wie so eine Art Netflix-Experience für den Mitarbeiter. Bei Netflix ist es ja auch so, da habe ich gewisse Präferenzen, gewisse Dinge, die ich gerne konsumiere. So ist es ähnlich bei dem Talent-Marketplace, sodass abhängig von den Fähigkeiten, die ich habe und Fähigkeiten, die ich entwickelt habe, wir als Arbeitgeber dann hingehen und versuchen, Angebot und Nachfrage sozusagen zu matchen und den Mitarbeiter auf Angebote aufmerksam zu machen, wo wir es dann ihm oder ihr überlassen, ob er daran Interesse hat.
Das heißt, um mal in diesem Netflix-Bild zu bleiben, gibt ja auch Amazon Prime und Disney Plus und andere, ne? Aber bleiben wir mal bei diesem Netflix-Bild. Das heißt, ich als Mitarbeiter würde jetzt da so durchscrollen und ganz oben ist vielleicht das, was Sie platziert haben, so wie Netflix irgendwie platziert, was aus Ihrer Sicht jetzt gerade besonders wichtig ist. Aber ich könnte auch sagen, oh nee, das finde ich gerade nicht so spannend. Ich scroll jetzt mal eine ganze Weile und nach einer halben Stunde ganz unten finde ich ein Projekt, das finde ich persönlich irgendwie passender, dann darf ich auch das machen.
Ganz genau, ganz genau. Also es ist sozusagen nur eine Personalisierung der Erfahrung. Die Plattform selber trifft überhaupt keine Entscheidung für mich. Also ich kann am Ende immer noch konsumieren, was ich möchte. Nur natürlich versuchen wir, die Erfahrung dahingehend zu personalisieren, dass die Dinge, an denen ich Interesse habe und wofür ich Passion habe, also die Skills, die ich entweder schon habe oder die ich erwerben möchte, dass wir gerade den Mitarbeiter eben hier Möglichkeiten anbieten, beizutragen zum Unternehmenserfolg. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir versuchen, eben die Plattform auch aufzusetzen.
Und um es mal ganz platt zu sagen, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte vielleicht nicht immer genau wusste, welche Fähigkeiten ich habe und vor allen Dingen nicht, dass in einem Team, was vielleicht mein Vorgesetzter wiederum gar nicht kennt, genau meine Fähigkeiten gerade gefragt sind?
Ganz genau. Und das ist besonders in unserem Transformationsprozess hier doppelt relevant. Warum? In zweierlei Hinsicht. Nummer eins ist, dass wir immer mehr Vorgesetzte haben, die auch viel mehr Mitarbeiter führen. Das heißt, auch unsere Führungskraft in der Zukunft weiß im Detail im Zweifel gar nicht mehr so genau, was für Fähigkeiten hat denn der Mitarbeiter? Das ist einfacher, wenn ich 5 Mitarbeiter führe, aber bei uns im Durchschnitt führt ein Vorgesetzter 30 Mitarbeiter. Da wird das schon schwieriger, die Historie eines jeden Mitarbeiters zu kennen. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Aspekt, nämlich das ist die Selbstverantwortung des Mitarbeiters. Selbst sozusagen die Verantwortung für die eigene Karriere und nochmal stärker den Talent zur Arbeit zu führen als andersrum. Und genau das versuchen wir eben mit der Plattform zu ermöglichen.
Sie haben schon angesprochen, dass ich als Mitarbeiter, um jetzt mal konkret zu bleiben, da mein Profil ausfüllen kann und so weiter. Aber Sie nutzen dann tatsächlich, und Sie haben auch LinkedIn schon angesprochen, Plattformen wie LinkedIn oder öffentlich zugängliche Informationen mit künstlicher Intelligenz, um dieses Profil noch anzureichern. Ist das so?
Also wir sind da sehr vorsichtig dahingehend, als dass uns sehr wichtig ist, dass der Mitarbeiter selber entscheiden soll, was für Daten er oder sie transparent auf der Plattform machen will. Wir haben keinen direkten Connect zu Plattformen wie LinkedIn. Nichtsdestotrotz kann ein Mitarbeiter, wenn er das Gefühl hat, ich habe ein relativ ajoures LinkedIn-Profil, kann er sein LinkedIn-Profil runterladen, bei uns auf der Plattform hochladen und dann werden die Daten entsprechend übernommen. Nichtsdestotrotz ist uns auch aus Datenschutzsicht sehr wichtig, sicherzustellen, dass der Mitarbeiter selbst entscheidet, was für Daten für welche Zwecke er freigeben möchte.
Manuel Smukalla von der Bayer AG im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM und wir sprechen in dieser Episode noch konkreter über diese neue Selbstorganisation beim Agrarchemie- und Pharmakonzern. Vorher blickt aber Annabel Körbel aus dem Brand 1-Team in Hamburg einmal auf das aktuelle Brand 1-Magazin mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarkt.
Hallo, mein Name ist Annabel Körbel, ich bin Redakteurin bei Brand 1. Stellenabbau hier, Fachkräftemangel da. Man fragt sich, was ist eigentlich gerade los auf dem Arbeitsmarkt? Genau dieser Frage sind wir für die neue Brand 1 nachgegangen. Antworten haben wir unter anderem von Andrea Nahles bekommen, die als Chefin der Bundesarbeitsagentur die Entwicklung genau beobachtet. Wir blicken aber nicht nur aus der Vogelperspektive auf den Arbeitsmarkt, sondern stellen auch wie immer viele Beispiele vor, die Mut machen. Erfolgreiche Berufswechsler, ein Seniorenheim, in dem die Leute richtig gerne arbeiten, eine ehemalige Autostadt, die den Strukturwandel erfolgreich gemeistert hat. Und besonders empfehlen möchte ich die Geschichte eines Sozialunternehmers, der auch junge Menschen ohne Abschluss fit für den Beruf macht. Wenn Sie also verstehen wollen, was gerade auf dem Arbeitsmarkt passiert, aber vor allem, welche Lösungen es gibt, dann sollten Sie unsere neue Ausgabe unbedingt lesen.
Herr Smukalla, ich glaube, ich persönlich und ich vermute auch viele Hörerinnen und Hörer haben jetzt schon eine ganz gute Idee, in welche Richtung das gehen soll mit diesem Marketplace für ihre Mitarbeitenden. Jetzt mag es sicher Skeptikerinnen und Skeptiker geben, die sagen, naja, Moment mal, bleiben da nicht die unbeliebten Aufgaben, die ganz unten sind, wenn man ganz runter scrollt, irgendwie liegen?
Ich glaube, man muss es differenzierter sehen. Der Talent Marketplace wird in letzter Konsequenz nicht dazu beitragen, dass wir Arbeit komplett neu allokieren, wie wir das bisher gemacht haben. Es wird auch weiterhin stärker jobbasierte Stellen geben, wo ein definiertes Arbeitspaket, das im Zweifel auch nicht so attraktiv sein mag, abgearbeitet werden muss. Das wird es auch in Zukunft geben. Nur was wirklich die Idee ist des Talent Marketplaces, ist stärker den Mitarbeiter dazu zu ertüchtigen, zum einen Eigenverantwortung zu nehmen, aber dann eben auch in Bereiche zu gehen, wo er oder sie Passion hat. Wenn im Ergebnis das dazu führt, dass Projekte, die weniger attraktiv scheinen, auf dem Marketplace nicht gestafft werden, dann hat das ja auch für uns als Unternehmen eine Erkenntnis darüber, wie wir denn damit umgehen wollen. Und das ist natürlich auch was, was wir uns anschauen und auch analysieren und aus dem wir auch lernen.
Das heißt aber, um es auch mal ein bisschen zuzuspitzen, im Moment geht es bei diesem Marketplace eher um spannende zusätzliche Aufgaben.
Unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche, ich würde mal sagen, Fälle, wie wir den Talent Marketplace einnutzen. Ja, es gibt Bereiche, wo es, und das entscheidet der Mitarbeiter zu einem gewissen Teil auch, es macht einen Unterschied, ob ich in einem Produktionsstandort arbeite, wo per se Arbeit eher stärker zugeteilt ist, während ich eher in einem dynamischen Projekt- oder IT-Bereich arbeite, wo ich mir selber auch Arbeit zuteilen kann. Das heißt, es hängt auch sehr, sehr stark davon ab, in welchem Bereich ich tätig bin. Und die Bereiche nutzen auch unseren Talent Marketplace deswegen sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt sowohl zusätzliche Projekte, um in Ihrem Wortlaut zu bleiben. Es gibt aber auch beispielsweise, dass wir einige unserer, wie wir die nennen, Mission Teams öffentlich auf der Plattform posten und Mitarbeiter auffordern, sozusagen zu dieser Mission beizutragen und sich aktiv dafür zu bewerben. Das heißt, es gibt beides und die Use Cases sind sehr unterschiedlich.
Gibt es denn einen Fall, wo Sie sagen in den letzten Monaten, wow, das hat mich wirklich total überrascht im positiven Sinne?
Ich glaube, einen Fall haben Sie in Ihrem Artikel und ein zweites war, als ich einen Mitarbeiter aus Thailand hatte, der mir ein Video zugeschickt hat über ein Projekt in Japan, wo er letztlich zu was beigetragen hat, wo er in seinem normalen Doing, in seiner operativen, sehr landesorientierten Arbeitssicht niemals die Opportunität gehabt hätte, dazu beizutragen. Und das hat mich doch sehr nachhaltig beeindruckt, dass es jemanden, der selbst in einer sehr lokalen Position war, letztlich zu einem Projekt beitragen konnte, das fast auf regionaler Ebene und in einem ganz anderen Land letztlich stationiert war. Also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.
Ein Begriff, den ich persönlich beeindruckend fand, weil ich ihn vorher einfach auch noch nie gehört habe, ist tatsächlich der Heimathafen. Was ist denn die Idee dahinter?
Ja, die Idee des Heimathafens ist sozusagen sicherzustellen, Sie kennen das vielleicht aus dem, sag ich mal, eher aus dem Beraterumfeld, wo Mitarbeiter einen gewissen Heimathafen haben. Der Heimathafen ist so ein bisschen das, wo ich herkomme. Der Heimathafen ist sozusagen, wir würden fast sagen, die Funktion, zu der ich gehöre. Ich beispielsweise gehöre in die Personalfunktion. Das ist mein Heimathafen. Mit meinen Kompetenzen und mit meinen Skills gehe ich aber dann in einen Arbeitshafen. Und der Arbeitshafen muss nicht unbedingt innerhalb des Personalbereichs sein, sondern es kann durchaus sein, dass meine Skills und meine Fähigkeiten eben auch in einem anderen Arbeitshafen benötigt werden. Und dann, obgleich ich in dem Heimathafen Personal bin, werde ich sozusagen entliehen in einen Arbeitshafen, der ein ganz anderer sein mag. Und das ist unser Verständnis von, wir schaffen zunehmend ein fluideres Arbeitssystem, wohlwissend, dass ich einen Heimathafen habe, aber eben mit meinem Heimathafen und meinen Fähigkeiten auch zu anderen Arbeitshäfen beitragen können, die im Zweifel anderes sind als mein Heimathafen.
Was ich persönlich auch spannend finde, ist, dass Sie bei diesem Projekt auch den Betriebsrat an Ihrer Seite wissen. War es denn schwer, die Kolleginnen und Kollegen da zu überzeugen oder war das ein Selbstläufer?
Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Man muss natürlich auch sagen, dass wir schon so ein bisschen Erfahrung haben, auch in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, insbesondere wenn es auch darum geht, was durchaus ja auch kritisch gesehen wird, AI zu benutzen, um Mitarbeiter, die von Strukturmaßnahmen betroffen sind, auf zusätzliche Stellen sozusagen zu staffen. Wir haben da schon gewisse Erfahrungen mit dem Betriebsrat gehabt über die letzten 2 Jahre und das hat uns natürlich die Diskussion deutlich vereinfacht. Wir haben beispielsweise auch, was ich auch sehr innovativ finde, zusammen mit unserem Betriebsrat, haben wir eine Plattform geschaffen, dass Mitarbeitern, die von Strukturmaßnahmen betroffen sind, auch auf externe Möglichkeiten aufmerksam machen. Sowas wie eine Art Jobbörse, aber besser und vor allem basierend auf Skills. Auch das ist etwas, wo wir sehr eng mit unseren Betriebsräten zusammengearbeitet haben, die da auch ein großes Interesse haben, weil am Ende des Tages ist es eine Win-Win-Situation. Weil Mitarbeiter, die wir unabhängig, ob wir sie über den internen Talent Marketplace intern vermitteln oder gar, ob wir sie extern vermitteln, am Ende ist es eine Win-Win-Situation, sowohl für den Mitarbeiter, für das Unternehmen, aber auch für einen Betriebsrat, der nämlich argumentieren kann, was wir als Unternehmen tun, um die Arbeitsfähigkeit unserer Mitarbeiter intern, aber auch extern zu stärken. Von dem her muss ich ehrlich sagen, war die Zusammenarbeit mehr als konstruktiv.
Wo würden Sie denn sagen, jetzt mal auch ein bisschen rausgezoomt, auch weg vom Betriebsrat insgesamt, liegen im Moment noch die größten Probleme bei der Einführung?
Also ohne Zweifel, ich würde sagen, das sind dreierlei Natur. So eine Plattform, wie Sie es schön beschrieben haben, im Sinne von Talentmarktplatz, wo ich Angebot und Nachfrage gegenüberstelle, bedarf eines gewissen Mindsets, sowohl von den Führungskräften als auch von den Mitarbeitern, da auch mitzuwirken. Das ist wie mit jedem Marktplatz, auf den ich nicht gehe. Der funktioniert halt nur mit Angebot und Nachfrage. Das heißt, ich brauche einen Mitarbeiter, der auch sein Mitarbeiterprofil auf die Plattform tut. Ich brauche aber zum anderen auch Projektmitarbeiter oder Projektmanager, die bereit sind, ihr Projekt auf die Plattform zu tun. Das ist kein Automatismus. Wohlwissend, dass wir da sehr viel Begleitung auch betreiben, ist es sicherlich, was auch kontinuierlich eine Herausforderung für uns sein wird, sicherzustellen, dass Mitarbeiter A, ihre Profile dort pflegen, aber auch B, wir sicherstellen, dass die Projekte dort sind. Eine zweite, sag ich mal, Herausforderung ist, und das können Sie sich ja auch verstehen, obgleich, gerade weil wir auch auf der Plattform künstliche Intelligenz benutzen, erleben wir in Diskussionen mit den Mitarbeitern doch auch eine gewisse Resistenz dem gegenüber. Oh, mit wem teile ich da die Daten? Möchte ich diese Daten überhaupt teilen und so weiter? Und diesen Diskussionen stellen wir uns proaktiv. Ich glaube, es hilft dem Mitarbeiter sehr transparent zu sagen, wozu nutzen wir die Daten? Wozu nutzen wir sie eben aber auch nicht? Und das sehr klar zu haben, ist auch etwas, was ich nicht tue, indem ich eine Plattform einführe, sondern etwas, was ich über die Zeit tue, indem ich darüber kommuniziere. Ich würde sagen, das ist ein zweiter Punkt. Also der kulturelle Aspekt, die Bereitschaft des Mitarbeiters und der Vorgesetzten, dann den Umgang mit künstlicher Intelligenz an solche. Und dann vielleicht eine dritte Barriere ist, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, ist, dass natürlich, wenn ich, und Sie haben das eingangs in Ihrem Podcast gesagt, wenn ich natürlich in einer Situation bin, wo ich als Unternehmen nicht nur in einer wirtschaftlichen schwierigen Situation bin, sondern eben auch das Ganze mit einem gewissen Stellenabbau einhergeht, dann kommt so ein Talentmarktplatz, muss ich bewusst positionieren im Sinne als etwas Positives und weniger etwas, was am Ende so den Stellenabbau unterstützt. Ganz im Gegenteil. Und da hilft es natürlich, ein anderes wirtschaftliches Umfeld zu haben, als wir es aktuell haben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das ist eine dritte Barriere, die wir jetzt nicht ändern können im Moment, aber der wir uns stellen.
Klingt nachvollziehbar. Manuel Smukalla von der Bayer AG hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Herr Smukalla, im Zusammenhang mit dieser neuen Struktur, die Sie gerade ja sehr gut beschrieben haben und auch mit den drei Herausforderungen, die Sie auch skizziert haben, liest man auch immer mal wieder von der Liquid Workforce oder dem flüssigen Arbeitsmarkt. Sehen Sie insgesamt da tatsächlich einen größeren Trend, den nicht nur Sie bei Bayer, sondern allgemein in der Wirtschaft sich beobachten lässt?
Definitiv. Ich würde mal sagen, wir sehen eigentlich Veränderungen in 4 Vektoren. Zum einen ändert sich sehr massiv das Wie der Arbeit. Und ich glaube, das merken wir alle, indem allein der Einfluss von künstlicher Intelligenz, wo sie uns dabei unterstützt, ist enorm. dann eine Veränderung auch der Wehr der Arbeit. Wir haben noch nie so viele Generationen gleichzeitig am Arbeitsmarkt, die sehr unterschiedliche Erwartungen auch an den Arbeitsmarkt und an Karriere an sich haben. Dann haben wir auch das Wo der Arbeit, das sich sehr verändert hat. Bedingt durch Corona gibt es einige Unternehmen, die jetzt sozusagen zurück in eine Office-Kultur wollen. Andere sind fein mit Remote-Arbeit, aber auch da sehen wir große Veränderungen. Und dann natürlich auch das Warum der Arbeit und warum komme ich überhaupt zur Arbeit. Also diese Veränderung im Wie, Wer, Wo und Warum sind doch sehr prägend auch, die wir hier auch in den Unternehmen und wir auch bei Bayer sehr stark realisieren.
Manche sprechen in diesem Zusammenhang ja auch wirklich bereits von einer Art Lego-Karriere, wo sich jede und jeder so 2, 3, vielleicht auch 4 Projekte raussucht, die dann parallel betreut werden, mit unterschiedlichen Aufwänden natürlich. Ist das auch so Ihre Vision für die Arbeit der Zukunft?
Ja, also ich glaube in der Tat, unsere Vision der Arbeit ist, dass wir weggehen von der klassischen Kaminkarriere oder der Corporate Career, wie auch immer Sie das nennen wollen, wo sie sozusagen sich Stück für Stück an der Hierarchie hocharbeiten. Das wird sicher zu einem gewissen Grad immer noch geben und muss es auch geben. Aber ich glaube, die Zukunft der Karriere ist stärker eine Selbstbestimmung der Mitarbeiter darüber, was sie tun, in einem stärker fluideren System. Das heißt, wir sehen ja auch, und das sehen wir nicht nur jetzt uns bei Bayer, sondern ich glaube auch in anderen Unternehmen, dass wir stärker eben dahin wollen, dass wir weniger über, wie definieren wir fix unseren Arbeitsplatz und was wir tun, sondern stärker eben auch zu Projekten beitragen, die im Zweifel außerhalb dessen sind, was ich tagtäglich tue.
Widerspricht das oder diese Idee nicht so ein bisschen auch anderen Beobachtungen, die es ja auch gibt, dass gerade jüngere Leute beispielsweise in den letzten Jahren besonders großen Wert auf Sicherheit legen?
Ja, also ich würde sagen, nicht widerspricht, sondern ich glaube, man muss der Realität ins Auge gucken. Eine Realität, und ich beschreibe das auch in dem Artikel, ist, als ich neulich mit Studenten gesprochen habe, habe ich einfach mal die Frage gestellt, okay, wer von euch tut denn neben dem Studieren, was er hier tut, ist involviert in Projekte? Fast der komplette Lehrsaal hat den Hand gehoben. Da habe ich gefragt, wie viele Projekte habt ihr so parallel? Und die Realität, die ich da gemerkt habe, ist, dass wir eine Generation haben, die sehr stark, schon heute sehr stark in Projekten denkt und in Projekten arbeitet. Das Thema Sicherheit ist absolut relevant, was Sie sagen. Nur Sicherheit hat ja 2 Aspekte. Sicherheit hat das eine in dem Sinn für Sicherheit für mich selbst, im Sinne von, ich habe einen Arbeitsplatz. Sicherheit hat aber auch den Aspekt, wie kann ich mich denn sicher fühlen in einem Arbeitsumfeld, das zunehmend unsicherer ist. Und der Realität muss ich mich ja stellen. Und das ist, glaube ich, eher ein individuelles Thema, wo wir als Arbeitgeber natürlich auch einen Auftrag haben. Nur wir können ja die externe Realität, von der können wir uns nicht entkoppeln. Nichtsdestotrotz den Mitarbeiter die Sicherheit zu geben, du hast einen Heimathafen und du hast auch einen Heimathafen, der sich kümmert um dich. Das muss trotzdem gegeben sein. Das ist uns auch extrem wichtig, insbesondere weil wir ja vorher auch über das Thema Heimathafen gesprochen haben.
Ja, ich habe tatsächlich aber neulich auch irgendwo eine Studie oder Untersuchung oder Befragung gelesen, woraus kam, dass angeblich so viele junge Leute wie nie beispielsweise Beamte werden wollen. Und das widerspricht ja dann doch schon so ein bisschen der Grundidee ihres Ansatzes.
Ja, also ich würde nicht sagen widerspricht. Wie immer ist es so, dass wir unterschiedliche Tendenzen haben, bedingt durch die Dynamik in der Arbeitswelt und auch bedingt durch dem, was geopolitisch passiert. Und ich habe absolutes Verständnis auch dafür, dass in der aktuellen geopolitischen Lage auch Studierende oder auch jüngere Mitarbeiter ein Interesse an Sicherheit haben. Und wenn diese Sicherheit stärker durch Beamtenjobs gegeben ist, dann akzeptiere ich das erstmal und ich kann das auch verstehen. Ich würde aber trotzdem uns ein bisschen loslösen wollen von den doch sehr stark geopolitisch momentan getriebenen Effekten als Tendenzen, die wir generell am Arbeitsmarkt sehen.
Ganz zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage an Sie. Ich nehme an, den Talent Marketplace, also das Arbeits-Netflix, um das hier mal aufzugreifen, dieses Bild von Ihnen, den hat es am Anfang des Projektes oder ganz zum Start noch nicht gegeben. Sie haben es ja auch skizziert, wie Sie so angefangen haben. Haben Sie sich denn diese große Aufgabe selbst ausgesucht?
Also die Idee eines Talent Marketplace, die gab es schon länger. Und die ist so ein bisschen in unserer Schublade gelegen. Und wichtig ist ja auch, dass man den richtigen Moment für so eine Initiative hat. um sowas wirklich zu aktivieren. Und gerade mit unserer Transformation Dynamic Shared Ownership, wo wir stärker eben auch letztlich unsere Kunden in den Mittelpunkt stellen und auch damit die damit verbundenen Mission Critical Teams, war das sozusagen für uns der Moment zu sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um ein Projekt, das wir schon lange angedacht hatten, wirklich auch in die Realisierung zu bringen. Ich habe das auch nicht allein gemacht, sondern wie wir das in unserem neuen Operating Model gemacht haben, gab es auch hierfür ein Mission Cream, das wir Talentfluss genannt haben, das sich dann zur Aufgabe genommen hat, diese Plattform wirklich an den Markt intern zu bringen und dann auch auszurollen.
Manuel Smukalla von der Bayer AG im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
Danke.
Und wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, empfehle ich euch den Artikel Selbstgesteuerte Karriere mit dem angesprochenen zusätzlichen Beispiel von Markus Albers im Maiheft der Brand 1. Der Titel des Maiheftes zum Thema Arbeitsmarkt lautet übrigens ganz im Brand 1 Stil: Woanders ist auch scheiße. Und wenn ihr Lust auf mehr Inspirationen zum Thema Wirtschaft habt, findet ihr viele weitere Episoden in eurer Lieblings-Podcast-App. Und solltet ihr uns beispielsweise über Apple Podcasts oder Spotify hören, dann lasst uns doch gern 5 Sterne da, wenn euch unser Podcast auf dem großen Podcast-Markt etwas bedeutet. Und hier ist es auch wirklich ganz einfach, denn wirklich jede einzelne positive Bewertung hilft uns hier bei Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM weiter sichtbar zu werden und mehr Leute von diesem Podcast zu überzeugen. Eine schöne neue Tradition hier in diesem Podcast seit diesem Frühjahr ist für mich persönlich übrigens die Veränderungsgeschichte. Und in dieser Woche kommt die von Christine.
Hi, ich bin Christine, 42 Jahre alt und die Gründerin von FamilyShip. FamilyShip ist eine Website für Menschen mit Kinderwunsch. Und zwar für Menschen mit Kinderwunsch, die ihren Kinderwunsch eben nicht auf die traditionelle Weise umsetzen wollen oder können. Sei es, weil sie homosexuell sind, sei es, weil sie gerade nicht den richtigen Partner dafür haben, die biologisch Uhr tickt, oder weil sie eben Menschen sind, die unabhängig von einer Partnerschaft ihren Kinderwunsch umsetzen wollen. Ich kam auf die Idee, weil ich vor 13 Jahren in einer Partnerschaft mit einer Frau zusammen war und bei uns der Kinderwunsch aufgekommen ist. Und wir haben überlegt, wie wir den am besten realisieren können. Und uns war relativ schnell klar, dass wir nicht nur einen biologischen, sondern eben auch einen sozialen Vater haben wollten und auch am besten in einer Person. Und da haben wir uns gedacht, es wäre doch toll, wenn der zukünftige Vater schwul wäre. Aber es gab keinen schwulen Mann, der in Frage gekommen wäre in unserem näheren Umfeld. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, in Magazinen, in Kinderwunschgruppen, im Internet, und sind aber nur so auf Samenspenderseiten getroffen und waren völlig verwirrt, dass es diese Möglichkeit eben gar nicht gibt, auch einen sozialen Vater zu finden. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von FamilyShip. Da haben meine damalige Partnerin und ich uns aufgemacht und haben FamilyShip gegründet. Das ist jetzt schon 12 Jahre her. Und es gibt ein FamilyShip-Baby. Das erste ist wahrscheinlich meins. Es ist inzwischen 11 Jahre alt und auf dem Weg, ein Teenager zu werden. Das hätte ich gerne früher gewusst, dass es die Möglichkeit in der Co-Elternschaft gibt. So würde ich mein Familienbild oder meine Familienstruktur heute beschreiben. Co-Elternschaft bedeutet, dass sich zwei oder mindestens zwei Erwachsene zusammentun, die eben nicht in einem romantischen Verhältnis zueinander stehen, um ihren Kinderwunsch zu realisieren und gemeinsam Familie sind. Und das hätte ich gerne vorher gewusst, weil ich glaube, das hätte den Prozess bis zur Familiengründung deutlich erleichtert. Und ich hätte vielleicht auch mich vorher informieren können, was das genau für ein Familienmodell ist, worauf man vorher achten muss, was vielleicht einfacher ist, als in einer Partnerschaft Eltern zu werden, was vielleicht aber auch schwieriger ist und wo Fallstricke sind. Und diese Erkenntnis ist für mich super wichtig und habe die auch in meine oder unsere Seite implementiert, sodass wir jetzt zum einen eine soziale Community sind, wo man sich kennenlernen kann, wo eben Menschen aufeinandertreffen, die einen Kinderwunsch haben und sich dort zu einer Familie finden können, und gleichzeitig auch als zweites Standbein eben aber auch viele Beratungsangebote, um zu vermitteln, was sind eigentlich neue Familienmodelle, was ist daran gut, was ist daran aber auch schwierig. Ja, das würde ich gerne teilen.
Das ist also die Geschichte von Christine. Und wir wollen auch eure Geschichten hören. Schickt dafür eine Sprachnachricht an digital@brand1.de. Vielleicht ja auch, wenn ihr bei Bayer arbeitet und in diesem neuen Prozess euch engagiert, könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schicken. Und für lange Wochenenden, im Mai oder überhaupt, kann ich noch unsere beiden Livestreams vom Podcast Radio Detektor FM empfehlen. Hören könnt ihr die im Browser auf detektor.fm oder über unsere mobilen Apps für Android und iOS. Auch dort einfach nach detektor.fm suchen und Detektor mit K. Wir können uns dann hier an dieser Stelle am kommenden Freitag wieder hören, denn die nächste Ausgabe erscheint am 9. Mai. Kommt gut rein in den Mai und gern bis nächste Woche. Also, tschüss.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.